Letzte Abend schon wieder, Woche vergeht immer ziemlich schnell. Zumindest empfinden wir es so. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte mich nochmal bedanken für eure Kooperation. Die Woche war doch ein bisschen limitiert für einige von euch jetzt, hier im Haus auch. Aber es hat, was uns anbelangt, echt gut geklappt. Und auch die Gartengespräche drüben, das läuft jetzt auch an. Nachmittag war echt voll drüben und auch jetzt sind Leute drüben und es ist schön, ins Gespräch zu kommen. Freut mich wirklich, weil das haben wir noch nie so gemacht. Man muss dann auch lernen, wie tut man das und wie spricht man die Leute am liebsten an, ohne aufdringlich zu sein. Damit sie auch merken, man meint, man will ja das Beste für sie und sie einfach gerne haben, ihnen von der Liebe Gottes erzählen. Heute Abend, ich werde es gar nicht lang machen, aber ich möchte noch einen Gedanken aufgreifen und zwar aus meinem Konfirmationsspruch, das ist ein Psalmwort, im Psalm 37. Und bevor ich das tue, möchte ich noch beten und dann lese es kurz. Lieber Vater, wir danken dir jetzt für die Gelegenheit dieses Zusammenseins. Wir danken dir, dass du hier bist in deinem Heiligen Geist, dass du zu uns reden möchtest durch dein gutes Wort und dass du uns liebst, Herr. Du meinst es gut mit uns, du möchtest uns bei dir haben. Herr, so oft wehren wir uns dagegen, das zu empfangen, was du für uns hast. Wir vertrauen dir nicht. Wir glauben, es besser zu wissen. Wir glauben, der Glücks unseres eigenen Schmieds zu sein. Und dabei bist du derjenige, der uns Freude geben will. Freude, die bleibt. Die nicht vergeht, sondern die in Ewigkeit bleibt. Und dafür danke ich dir, Herr. So rede auch heute in deiner Liebe zu uns. Und mögen wir offene Herzen und Ohren haben, um das zu empfangen, was du hast für uns. Amen. Mein Konfirmationsspruch, der steht im Psalm 37. Und ich lese da zwei oder drei Verse vor. Psalm 37, wer eine Bibel dabei hat, kann es gerne mitlesen. Die Verse 3 bis 5. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte die Treue. Und habe deine Lust am Herrn, dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und das ist mein Konfirmationsvers. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, dann wird er handeln. Gott gibt uns hier ein paar Aufforderungen. Er sagt hier zum Beispiel, vertraut mir einfach, ganz im Alltag, in allen Dingen. Er sagt dann, tue Gutes, klares Gebot. Dann sagt er, wohnt im Land, das ist alles im Vers 3. Das heißt, bleibt bei mir, bleibt in meiner Gegenwart. Dann sagt er im Vers 4, hüte die Treue. Sei beständig, auch in Durststrecken. Wir müssen nicht gleich aufgeben. Dann sagt er, habe deine Lust am Herrn. Das Wort Lust ist am besten zu übersetzen mit dem Wort Spaß. Habe Spaß mit deinem Gott. Ich frage mich oft, ist es bei uns so, dass wir Spaß haben mit Gott? Für viele Menschen ist Gott irgendwas Ernstes, irgendwas, wenn es zum Christlichen kommt, jetzt muss man ernst werden. Spaß haben mit Gott. Nicht nur beim Skifahren, sondern beim Skifahren mit Gott Spaß haben. Und dann sagt er noch, befiehl dem Herrn deine Wege. Nicht diktieren, diktier sie ihm nicht, befiehl sie ihm an deine Wege. Und hoffe auf ihn. Und dann sagt er, wenn du mit Freude an mir hast, wenn du Spaß hast mit mir, wenn du mir deine Wege anbefiehlst, dann wirst du etwas merken, nämlich, er wird handeln. Und das ist mein Konfirmationsspruch. Befiehl dem Herrn deinen Weg, vertraue nur auf ihn, dann wird er handeln. Und das ist eine wunderbare Wahrheit, dass er handelt, da wo wir nicht mehr handeln können. Wenn du so ein Typ bist wie ich, eher so ein Macher, ein Schaffer, dann glaubt man oft, ja, ich schaffe das, ich mache das schon. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kam an Punkt in meinem Leben, wo man einfach weiß, da kann ich gar nichts mehr schaffen. Egal, was für Typ du bist. Eine ganz obskure Geschichte in der Bibel. Ich will da jetzt gar nicht näher eingehen, aber die steht im 2. Könige 3. Da sind viele obskure Geschichten im Könige. Da ist die Geschichte, ich erzähle euch die deshalb, weil Gott hat durch diese Geschichte zu mir ganz persönlich geredet. Das war vor 15 Jahren. Und ich war auf einer Autofahrt in Deutschland unterwegs und habe mir eine Kassette angehört und bei der Raststätte stehen geblieben, Kaffee getrunken und habe mir dieses Kapitel durchgelesen. Und das ist die Geschichte, wo, ich gehe jetzt gar nicht ein, weil das ist ein bisschen kompliziert, aber drei Könige ziehen in den Krieg von Juda, Israel und Edom, ziehen in Krieg gegen Moab. Das ist so ein bisschen im Südosten vom Nahen Osten da, Israel-Gegend. Und dann sind sie 7 Tage, diese drei Kriegsheere, durch die Wüste gezogen, die haben sie verirrt und haben kein Wasser mehr gefunden. Und dann sind sie fast verdurstet. Das Tal war total ausgetrocknet. Du kannst alles nachlesen, 2. Könige 3. Und sie haben sich selbst schon als tot gesehen. Sie haben gesagt, wir verhungern hier. Und wenn jetzt noch der Feind kommt, den wir eigentlich bekämpfen wollen, der braucht uns nur noch abschlachten, weil wir haben sowieso keine Kraft mehr. Und dann sprach Gott durch den Propheten Elisa ein Wort zu diesen vertrockneten, verdursteten Heeresführern. Und er sagte das, 2. Könige 3, Vers 16. Und er sagte, so spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube. Denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind sehen und keinen Regen sehen. Und doch wird sich dieses Tal mit Wasser füllen. Jetzt sind die in dem ausgetrockneten Tal, halb verdurstet, und Gott sagt zu denen, es wird nicht regnen, ihr werdet keine Wolken sehen, aber ich möchte, dass ihr eine Grube nach der anderen schaufelt, damit sich die füllen. Es ist ja ein Irrsinn, sowas. Ein Wahnsinn eigentlich. Und die machen sich dran und beginnen halb verdurstet da die Gruben zu schaufeln. Das muss man sich so vorstellen. Wenn wir da zugesehen hätten, hätte man gedacht, die schaufeln alle ihr eigenes Grab. Und wisst ihr, was die Botschaft ist davon? Sie haben etwas von Gott erwartet. Gott, wir können gar nichts mehr tun. Und wenn du sagst, wir sollen Gruben schaufeln, was eigentlich das Gegenteil ist von dem, was logisch ist, dann schaufeln wir Gruben. Und dann ist Folgendes geschehen in dieser Geschichte, in Vers 18. Und das ist noch nicht genug in den Augen des Herrn. Er wird auch Moab, das war der Feind, in eure Hand geben. Und dann lesen wir im Vers 20. Und es geschah am Morgen, zur Zeit, da man die Speisopfer opfert, siehe, da kam Wasser aus der Richtung von Edom her und das Land füllte sich mit Wasser. Und das ist noch nicht alles. Wir lesen dann noch, sie haben dann den Feind besiegt. Das heißt, in der hoffnungslosen Lage sagt Gott ihnen, schaufelt noch Gruben. Und er füllt dann nicht nur die Gruben, sondern gibt ihnen noch den Feind in die Hand. Jetzt fragst du dich, Hans-Peter, was hat das mit deinem Leben zu tun? Das fragt man sich öfter mal in der Bibel. Als ich das gelesen habe, das war für mich, da hat Gott zu mir geredet. Das geschieht nicht oft. Alle paar Jahre mal so in diesem Ausmaß. Damals, ich bin ja seit ungefähr fast 20 Jahren jedes Jahr 100 Tage auf Reisedienst. Da bin ich 100 Tage weg, wo ich predige auf Konferenzen, Kirchentagen und so weiter, Bibelschulen. Und das war mit meiner Frau, so ist es so abgemacht, aber es war nicht immer leicht mit meiner Frau. Weder für sie, auch für mich nicht immer, obwohl es für mich leichter war, weil ich war weg, ich habe viel erlebt und sie ist halt zu Hause. Früher, die Kinder waren klein, 3 Kinder haben wir gehabt, Frühstückspension und so weiter. Und da war es mal so, die Reisedienste sind oft 2-3 Jahre im Vorher geplant, die Konferenzen sind ausgeschrieben. Ich kann nicht einfach hinrufen und sagen, du, tut mir leid, ich habe ein Problem mit meiner Frau, ich komme nicht. Oder die Frau hat ein Problem mit mir. Und so musste ich halt trotzdem oft fahren und es war nicht immer so schön, muss ich einfach sagen. Da hat sich die Hannelore schon oft ziemlich schwer getan, vor allem als die Kinder klein waren. Und es ging uns in der Ehe nicht besonders gut und ich bin mit einem Unfrieden von zu Hause weggefahren und belastet. Und da fragst du dich dann, ja, wie wird die Ehe werden? Was ist, wenn das Ganze kollabiert? Fragt man sich ja manchmal. Wird mein Dienst überhaupt noch ein Segen sein? Kann ich überhaupt noch was Menschen dienen mit dem Wort? Und das war ganz interessant, als ich dann an der Raststätte dieses Kapitel gelesen habe, hat Gott zu mir gesagt, weißt du was, Hans-Peter? Mach nur treu weiter dazu, wo ich dich berufen habe. Ich werde nicht nur deine Ehe retten, ich werde nicht nur die Gruben füllen, ich werde auch deinen Dienst segnen und eure Ehe schön machen. Ich werde sogar den Feind schlagen. Das war die Geschichte von Moab. Und ich habe da, als ich das gelesen habe, so einen inneren Frieden gehabt, ich wusste, Gott wird es tun. Und das war mein Konfirmationsspruch, befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe nur auf ihn, dann wird er handeln. Nicht ich handle, er. Nicht ich kann das Herz meiner Frau beeinflussen. Es geht nicht, es kann nur Gott. Nicht ich kann bewirken, dass der Dienst gesegnet ist. Kann ich nicht. Ich kann nur reden. Ich kann den Dienst nicht segnen. Das kann nur Gott. Und jetzt schaue ich 15 Jahre später und kann nur staunen, wie Gott treu war in seiner Zusage. Und darum einfach die Frage auch an dich. Befiehlst du dem Herrn deine Wege? Vertraust du, gräbst du Gruben, auch wenn es völlig unlogisch ist, zu sagen, Herr, auf dein Wort hin tue ich das, was recht ist. Es kann nämlich gut sein, dass einige von euch in der Wüste sind und du weißt, du gehst morgen in eine Wüste zurück. Es kann dein Arbeitsplatz sein, deine Familie, deine Ehe. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist es finanziell, wo du sagst, es ist eine Wüste, wo ich bin. Ich weiß nicht, wie ich durchkomme. Vielleicht liegst du im Streit mit jemandem, in Unfrieden. Ich möchte dich ermutigen, befiehl dem Herrn deine Wege. Vertrau nur auf ihn. Er wird handeln. Vielleicht ist es dein Single-Leben, wo du sagst, es halte ich nicht aus. Hast Enttäuschungen erlebt. Vielleicht ist es sogar dein Christenleben an sich, wo du sagst, ja, ich glaube, ich bin Christ, aber ich erlebe gar nichts, ich empfinde auch nichts für Gott. Da habe ich gerade vor ein paar Tagen etwas gelesen von einem Mann, den habe ich habe mal gemeinsam mit ihm gepredigt, ganz im Norden Deutschland, bei Cuxhaven, Dünenhof, schöner Ort. Der Martin Schleske heißt er, der wohnt in München, ist ein Geigenbauer. Der hat ein Buch geschrieben, übrigens, da kann ich nur empfehlen, das heißt Der Klang. Hochinteressant, wie der Martin Schleske, er ist ein ganz eigener Typ, aber er hat so eine Liebe zu Jesus und eine ganz andere Art und Weise, wie er die Liebe erlebt und beschreibt. Auch einen ganz anderen Zugang zum Wort Gottes oft, als ich es habe. Ich schätze solche Leute ungemein. Er hat geschrieben, das hat er auch in der Predigt damals gesagt, als wir gemeinsam da in Cuxhaven waren. Und er hat da bei Aufatmen, die schätze ich auch sehr, schreiben gute Artikel. Ab und zu sind meine von mir drin, den könnt ihr vergessen, aber die anderen sind ganz gut. Und da schreibt der Martin, ich erinnere mich an eine bedrückende Glaubensphase, die über Monate hinweg war es nur finster. Es war, als würde mir all das, woran ich glaubte, unaufhaltsam zwischen den Fingern zerrinnen. Ich sprach mit Seelsorgern, und so weiter. Es hat alles nichts genützt, schreibt er. Das Glaubensbekenntnis konnte er nicht mehr mitsprechen. Er konnte es nicht mehr ehrlich sagen. Und dann schreibt er, es vergingen insgesamt wohl 9 Monate, als ich etwas erlebte, das allem eine Wende gab. Es war am späten Abend, ich stand an einer Bushaltestelle und wartete. Da hörte ich einen Satz, einen einzigen schlichten Satz. Martin, gib Acht, dass du mich lieb hast. Ich kümmere mich um deinen Glauben. Als ich es hörte, drehte ich mich nach der Stimme um, doch es war mir sofort klar, dass es nicht akustisch hörbar, sondern ein Satz im Herzen gewesen war. Ich hörte Jesu Stimme zu mir reden. Dieser Satz war nichts Kompliziertes und doch schrieb es etwas Grundlegendes in mein Leben und es hält bis heute an. Es war die Einsicht, dass es mir nicht gegeben ist, aus mir heraus an Gott zu glauben. Wozu ich aber fähig bin, ist, ihn zu lieben. Und der Artikel ist, ich liebe das Authentische, wo Leute einfach ehrlich sind über ihren Glauben. Und vielleicht fragst du dich, ja, wo stehe ich im Glauben? Es kann sein, dass deine Beziehung zu Gott eher wie ein Dienstverhältnis ist. Ja, ich muss halt auch was tun, weil er tut ja auch was für mich, dann tue ich halt auch wieder was. Aber es ist eine Liebesbeziehung. Vielleicht sagst du, ich kann nicht an Gott glauben. Ja, das stimmt, kannst du auch nicht. Aber dann lern ihn zu lieben. Ich frage oft Christen, oder ich frage oft Leute einfach, glaubst du an Gott? Und viele würden sagen, ja. Dann frage ich sie, liebst du ihn? Und ich möchte dich ganz persönlich fragen, liebst du Gott? Vielleicht glaubst du an ihn, aber du liebst ihn nicht. Es ist halt dann irgendein Glaubensbekenntnis, irgendein, was immer. Es geht um die Liebe. Und wie der Martin so schön geschrieben hat, Gott hat zu ihm gesagt, denn er konnte nicht mehr glauben, hat er gesagt, ich schaue auf deinen Glauben, schau dir nur, dass du mich liebst. Und es ist so faszinierend manchmal, wie Gott durch eine obskure Geschichte wie diese oder durch einen einfachen Satz an der Bushaltestelle so zu dir reden kann, dass sich alles ändert. Und dann steht man in dem Prozess, wo man wieder lernt, mit Gott zu leben. Und weißt du was, einen Satz möchte ich euch noch sagen. Es ist sicher so, dass man sich oft fragt, ja, soll ich Gott wirklich so vertrauen und stimmt das alles und so weiter? Dann möchte ich dich fragen, wenn du Nein sagst zu Christus, zu wem oder zu was sagst du dann Ja? Zu wem sagst du Ja? Zum Atheismus? Das ist keine sehr... Ich habe mich viel damit beschäftigt, weil es mich fasziniert. Aber es wäre für mich kein Fundament, auf das ich mein Leben baue. Auf dich selbst ist auch sehr beschränkt. Wenn ich nicht auf Christus baue, worauf baue ich dann? Und die Frage muss man sich mal ehrlich stellen. Und darum möchte ich euch einfach als letztes mit diesem Psalm 37 sagen, erwarte deine Lösung nicht auf rationell verständlicher, logischer Ebene, nicht alleine, sondern grabe auch mal Gruben und sag, Herr, auf dein Wort hin, ich will dir vertrauen und du wirst es füllen. Schaufel ein paar Gruben, erwarte alles von ihm, er wird handeln. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe nur auf ihn, dann wird er handeln. Das ist das Versprechen. Ich bete noch, lieber himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für den Psalm 37. Ich danke dir, Herr, dass du uns ermutigst, unsere Lust zu haben an dir, Spaß zu haben mit unserem Gott, uns zu freuen an der Beziehung mit dir. dich lieben lernen. Und dass wir all unsere Wege, unser ganzes Leben, unsere Situationen, die vielleicht alles andere als positiv sind, sie dir anbefehlen, sie dir hinlegen. Allein auf dich vertrauen und dann erleben, wie du handelst. In Situationen und in Menschen, die wir nicht bestimmen oder ändern können. Aber du handelst, Herr. Ja, wir beten auch für das Einsatzteam. Sie können keinen einzigen Menschen verändern, nicht mal helfen. Aber wir vertrauen darauf, dass du handelst und uns dazu gebrauchst. Wir können niemanden zum Glauben an dich bringen, das kannst nur du, Herr. Und wir erwarten, dass du handelst. Gebrauche unsere Hände, unsere Füße, unseren Mund und handle du, Herr. Ich bin so froh, dich zu haben, weil ich wissen darf, du wirst das tun, was wir nie können. Und darin kann ich Frieden finden. Darin wird meine Seele ruhig. Und darauf kann ich bauen. So danke ich dir, Herr, jetzt für diese Woche. Danke dir für all die lieben Leute und möchte sie dir anbefehlen. Möchte darauf vertrauen, dass du in ihrem Leben handeln wirst. Danke, dass wir die Quelle mit uns nehmen. Danke, dass wir nicht auftanken müssen hier am Dauernhof, sondern du bist die Quelle in uns. Wir tragen dich bei uns. Und aus dieser Quelle können wir jeden Tag neu schöpfen und leben. Dafür danke ich dir. Herr, so segne uns und mach uns zum Segen. Und wir beten das im Namen unseres Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen.